Hallo Elisabeth, schön, dass wir uns wieder sehen.
Hallo Julia.
Haben mich gesehen. Es ist jetzt kurz vor Weihnachten und ja, wie geht's dir? Bist du im Weihnachtsstress? Hast du schon alle Geschenke beisammen?
Also Weihnachtsstress entsteht bei mir eigentlich immer dadurch, dass das mit dem Jahresende zusammenfällt und dann so viel beruflich noch abzuschließen ist, weil das Jahresende manchmal auch das Haus, meistens auch das Haushaltsjahr oder das Ausgebejahr, also sind wir schon beim Geld. Wenn man das entkoppeln könnte, hätte ich jedes Jahr viel entspanntere Adventszeit. Aber das ist ja leider irgendwie immer zusammenhängt. Ja. So, das ist die Frage Stress. Weihnachtsstress im Sinne von Geschenken habe ich selten und dies Jahr auch nicht, weil mir ein paar schöne Sachen über den Weg gelaufen sind, die ich gekauft habe. Es waren viele Kinofilme in diesem Jahr, die ich gut fand, aber viele meiner Freunde und Freundinnen waren irgendwie nicht im Kino, sondern haben es sich nicht getraut oder nicht geschafft. Und jetzt werde ich wenigstens die Filme als DVD an die Menschen verschenken, damit die Filmindustrie ein bisschen was davon hat, damit es nicht alles nur im Streamingdienst landet.
Ja.
Und es gibt eine Künstlerin, die eine sehr schöne Weihnachts-CD rausgegeben hat, die auch nicht bei den Streamingdiensten zu kriegen ist. Und da habe ich ganz viele bestellt und die kommen jetzt alle noch mit in die Weihnachtstüten. Insofern muss ich es jetzt nur noch verpacken und wegschicken, aber Ideen habe ich schon.
Ach schön, das hört sich ja eigentlich sehr gut vorbereitet an. Und, also okay, du hast jetzt gesagt, dass das mit den Weihnachtsgeschenken für dich nicht so stressig ist, weil dir immer gute Sachen über den Weg
laufen. Immer nicht, aber in diesem Jahr.
Ah, in diesem Jahr, okay.
Jetzt ist ja was anstrengend.
Aber ja, das fällt jetzt schon immer mit dem Jahresende zusammen. Ja, bereitet Geld nur Stress? mit den Jahresendabrechnungen, oder?
Also in dem Zusammenhang der Jahresendabrechnungen ist Geld ausgeben tatsächlich nochmal eine Herausforderung. Wenn man in Förderungen steht, gibt es ja Haushaltsjahre, in denen das Geld ausgegeben werden muss. Und man muss zumindest zum Jahresende nochmal drüber gucken, ob die Gelder ausgegeben sind, so wie sie bewilligt waren oder nicht. Und das reicht nicht, wenn man das im Januar macht, sondern das muss man natürlich vor dem Kassenschluss machen. Und insofern ist der Dezember im Bereich des Abrechnungswesens ein stressiger Monat.
Mhm. Ja, da bin ich in einer glücklicheren Position, weil ich das nicht so zweckgebunden für einzelne Projekte meine Gelder habe, sondern einfach generell für die Stelle.
Mhm.
Das macht das alles ein bisschen einfacher.
Das stimmt.
Aber ja, ich kriege das immer mit, wie stressig das ist, wenn man dann überlegt, jetzt, wenn wir die Gelder nicht ausgeben, kriegen wir nächstes Jahr weniger. Und, naja, aber apropos Gelder ausgeben, wie bist du denn in den letzten Monaten mit den Grundeinkommen oder mit den 1.000 Euro pro Monat, nicht zurechtgekommen, aber wie hast du die verwendet? Hast du wieder, kulturelle Einrichtungen oder Partner gefunden, die du unterstützt hast? Oder?
Ich habe es noch nicht gemacht, aber ich habe Ideen. Ich habe gelesen, dass es eine Initiative gibt, die sich Hate Aid nennt, also Hilfe gegen Hass, die Leute vertritt, die klagen wollen gegen vor allem im Social-Media-Bereich Hassaufrufe und mitunter auch Prozesse gewinnen, und das ist ja dann auch eine sehr sinnvolle Tätigkeit, und die werden durch öffentliche Gelder finanziert, aber es ist ja auch immer ein Eigenanteil, und da würde ich gerne einmal einen Teil des Geldes hingeben, weil ich das eine sehr sinnvolle Sache finde, dass man eben nicht alles sich gefallen lässt, sondern tatsächlich auch mal den Weg des Rechtsstaates beschreitet und sagt, es gibt Grenzen der Meinungsfreiheit, vor allem wenn sie in den Bereich der Beleidigung und Hassaufrufe übergehen.
Das ist auch irgendwie nochmal heftig, wenn man sich überlegt, dass da ja auch wirklich eine Rechtsprechung zu erreichen, dass es dafür einfach Geld braucht, oder? Dass es wirklich eine Finanzierungsfrage ist, welche Probleme man dann auch zu einer gesellschaftlichen Frage erhebt, indem das in die Rechtsprechung kommt.
Mhm.
Das hört sich richtig gut an.
Wobei die, glaube ich, nicht zur Bedingung machen, dass sie einen vertreten, dass man vorher bezahlt, sondern dass in der Regel die Finanzierung so läuft, dass, wenn man dann einen Prozess gewinnt, ja meistens der Täter ein Bußgeld zahlen muss, ein höheres, und das dann gegengespendet wird für diese Organisation. Okay. Aber es gibt ja trotzdem Gelder, die, also Pfosten, die davon nicht betroffen sind. Und es gibt ja immer noch Overhead-Kosten, die man decken muss. Und dafür ist, glaube ich, der sehr bekannte Eigenanteil sehr wichtig, weil er ja andere Gelder dann auch generiert. So, also ich fand die Idee, ich hatte noch nie von denen gehört, ich hatte das irgendwo gelesen und fand es spannend.
Ah, okay. Also heißt es, du hast dich jetzt wegen des Geldes, wegen des Grundeinkommens darüber informiert, oder ist dir das so über den Weg gelaufen?
Es ist mir über den Weg gelaufen, und dann habe ich gedacht, dass, so geht es mir jetzt oft. Ich lese was und dann denke ich, ach ja, das könnte auch was sein.
Okay.
Es gibt auch noch eine Initiative, die sich eher so auf ehrenamtlicher Basis mit den Nachfolgeschäden der Flutkatastrophe im Ahrtal befasst. Und da würde ich auch noch was hingeben, weil das so klang, als wäre das so von mit direktem Wissen vor Ort auch eine sinnvolle Unterstützung. Ja. Weil man ja dort manchmal besser gucken kann, wer hat denn jetzt noch nichts gekriegt und wer braucht denn jetzt dringend noch was.
Voll. Das heißt, es läuft dann, also du guckst dann halt vor allem nach Institutionen, also das ist jetzt nicht so im privaten Umfeld, dass da mal jemand Geld zum Beispiel für einen Prozess braucht oder so. Weil
das ist bis jetzt noch nicht vorgekommen. Ja. Das ist überhaupt nicht ausgeschlossen. Ja. Privat habe ich auch von dem Geld genommen und bin sehr oft in die Kultur gegangen und habe Leute mitgenommen. Und
das dann erzählt. Magst du davon erzählen? Das so. Also dafür ist es ja eigentlich auch da, dass du wirklich ein gutes Leben machen kannst.
Also ich war, solange es noch ging, im Kino, und ich war, solange es noch ging, in Konzerten im Kulturpalast und in Kirchen. Und dann war das leider sehr abrupt zu Ende. Und es ist ja jetzt leider noch verlängert durch die neue Verordnung, sodass ich... Das ist ein guter Hinweis, dass wir uns ja heute darüber unterhalten, jetzt mal schnell noch ein paar Kinogutscheine kaufen muss.
Ah ja.
In den Dresdner Kinos. Ich bin gerade reingekommen mit dem Kalender der Dresdner Kinos. Den werden wir hier aufhängen.
Was ist in den Kalenderblättern?
Es gibt einen Kalender, einen Jahreskalender, einen großen Fotokalender über die Dresdner Kinolandschaft. Okay. Und vom Erlös dieses Kalenders gehen 9 Euro an die Dresdner Kinos. Das kostet 19 Euro und 9 Euro gehen an die Dresdner Kinos. Und das finde ich auch einen schönen Hingucker und ein schönes Zeichen, dass Kultur rausgefallen ist aus der Überlegung, was lebensnotwendig sein könnte.
Und das war irgendwie von Anfang an gar nicht so richtig drin, oder? Also es gab zwar so eine Art Aufschrei, aber so richtig...
Es war von Anfang an nicht richtig drin, nein. Ja. Und es haben aber natürlich die ganzen Kultureinrichtungen ganz viel getan.
Ja.
Haben sich ja Konzepte überlegt. Im Kino gibt es eine Klimaanlage, sodass ich immer ein Kopftuch umtun muss, weil es mir viel zu sehr zieht.
Mhm.
So, und das finde ich schade. Ich finde es schade. Und ich finde, es ist eine Anfrage auch an uns Kirchen, dass wir offensichtlich nicht im Bereich der Kultur spielen, sondern irgendwo anders, weil wir eröffnen dürfen.
Ja. Das ist ja in dem Fall echt ein Privileg, dass man eine religiöse Gemeinschaft ist.
Das ist ein Privileg. Wahrscheinlich müssten die Kinos eine Religion gründen.
Ja. Ja. Ich finde das sowieso, dass, also, wie deutlich es jetzt wird, wer alles wirklich nicht relevant ist. Also, dass eben Kultur und Kinder ja wirklich auch, dass gesagt wird, okay, wir können jetzt durch Seuchen, es gibt keine Konzepte, auch an den Unis oder anderen Bildungseinrichtungen, alle möglichen Kurse sind ja alles entweder auf Eigenverantwortung oder geschlossen, je nachdem, ne? Und das finde ich schon sehr heftig, dass jetzt nach 1,5, 2 Jahren die Prioritäten so gesetzt sind. Und wo es am Anfang ja wirklich noch einen sehr lebendigen Diskurs gab, wo wirklich auch viele gesagt haben, nee, so geht das nicht. Und dann ja auch die Politik reagiert hat. Aber inzwischen hat sich das irgendwie so eingependelt, naja, dann schließt halt alles und dann machen halt Läden dicht, weil sie es sich nicht leisten können. Ich habe den Eindruck, dass, ja, wird jetzt halt so hingenommen. Oder wie ist da dein Eindruck?
Also ich hätte mir gewünscht, dass wir in der Diskussion weiter sind, was geht. Ich bin nicht, also ich glaube, dass wir was gegen die Pandemie tun müssen. Ich denke nicht, dass sie nicht vorhanden ist, überhaupt
ja,
nicht. Das ist nicht der Punkt der Diskussion. Aber dass es immer noch nur das Konzept Schließen gibt nach anderthalb Jahren, finde ich auch undurchdacht. Ich will die Arbeit nicht machen, also ich finde auch, dass es wahrscheinlich auch schwierig ist als Politiker, aber dass wieder nur ein Feld zu schließen oder eben
na, besonders wenn es ja Konzepte
die,
gibt,
die Gruppen ne? nicht kleiner zu machen. Also ich habe jetzt mit einer Mutter gesprochen, die sagte, so ein Wechselunterricht, das hatten ihre Kinder gut gefunden im letzten Jahr.
Ja.
Dann waren die Klassen kleiner, auf einmal waren die Klassen kleiner, die Gruppen waren kleiner. Ich habe auch von Kindern dann gehört, die sonst nie so toll von Schule erzählt haben, dass sie das auf einmal richtig klasse fanden, dass die Gruppen kleiner waren und dass man leiser war und man sich mal konzentrieren konnte. Also das fanden Schüler offensichtlich gut. Also nicht hinzugehen ist auch keine Lösung, aber da gäbe es, glaube ich, noch mehr Ideen. Aber das ist auch keine neue Erkenntnis, dass das Bildungssystem in Deutschland verbesserungsfähig ist. Schon lange.
Es wird jetzt. Ich muss nur lachen, weil Finanz und Bildung ja dann demnächst im FDP-Hand sind und ich finde das. Also, naja, okay. Ich will das jetzt. Nee, ich kann das nicht bewerten.
Aber das ist eine spannende Herausforderung immerhin.
Naja, also ich halte das für fragwürdig, ob dieser Leistungsgedanke in der Bildung so angebracht ist. Und wenn man, ja, also vielleicht wird mehr Geld in die Bildung gesteckt, wenn die FDP dann.
Die FDP Bildung ist nicht nur Leistung, die FDP ist auch Freiheit. Das könnte in bestimmten Bezügen auch sehr spannend sein.
Okay, wie.
Also ich habe keine Ahnung, werden das mal in einem halben Jahr bereden.
Ja, okay, nee, wir können, also über ist jetzt
Politik.
Eigentlich auch ein ganz anderes
genau.
Thema. Ich habe als letzte Frage noch einen Gedanken, wozu ich gerne deine Meinung hören würde.
Ja.
Und zwar, in meinem Kopf wäre es ganz einfach für Kirchgemeinden über das Jahr hinweg, man sammelt ja eigentlich bei jedem Gottesdienst eine Kollekte, und wenn man da einen Topf hat, in dem man übers Jahr immer mal wieder auch in so eine Art Grundeinkommenstopf sammeln, also Kollekte sammeln würde und dann am Ende des Jahres zu Weihnachten quasi diesen Gedanken, dass Gott sich umsonst der Welt schenkt, man muss nichts leisten und dass es dann ganz reale Auswirkungen auch für zumindest symbolisch einen Menschen hat oder eine Familie, dass das quasi ausgeschüttet wird und die Kirche wirklich dieses Geschenk macht, ein Grundeinkommen einmal im Jahr. Naja, und ich denke mir, in meinem Kopf ist das voll die gute Idee, aber ich würde das jetzt mal, ja, ich frage mich, die du jetzt so ein Grundeinkommen bekommst, wie findest du die Idee und hältst es auch für realistisch, dass so eine Kirchgemeinde sich so aufstellt, so organisiert?
Das ist mehr als eine Frage. Ich halte es nicht für realistisch, weil ich, wenn ich Kirchgemeinde höre, auch viele Freikirchen mit dazu denke, die ihre Kollekte auch zur Finanzierung ihrer normalen Aufgaben brauchen und da schon viele abgeben. Also immer wenn ich in einer Freikirche zum Predigen eingeladen bin, ist die Kollekte nicht für die eigene Gemeinde, sondern für soziale Projekte oder für die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit oder fürs ÖZ oder für ihre Partnergemeinde in sonst wo, in Rumänien oder. Und das sind dann immer Beträge von 50 bis 100 Euro maximal. Was ich immer toll finde, dass das trotzdem gesammelt wird und trotzdem abgegeben wird. Und ich glaube nicht, dass da Kapazität wäre noch für eine weitere Kollekte, egal für welchen Zweck, weil ich denke, dass da schon viel an Solidarität passiert in den Gemeinden. Bei den großen Kirchen sind die Kollekten ja auch nur maximal einmal im Monat für die eigene Gemeinde. Alles andere ist meines Wissens auch festgelegt für übergemeindliche Aufgaben. Auch da sind Sachen dabei, die ich sinnvoll finde. Also zum Beispiel Diakonie oder wie auch immer. Insofern denke ich, dass es an der Stelle nicht realistisch ist, so. Und meine zweite Äußerung finde ich aber eigentlich noch wichtiger. Wenn es noch Platz für eine zweckfreie Sammlung gäbe, dann fände ich es besser, wenn das Geld zweckfrei mehr als einer Person zugutekommt. Wenn die Gemeinde dann einen Topf hätte für alles das, was übers Jahr bezahlt wird, wo aber eigentlich gebraucht würde, wo aber eigentlich kein Geld da ist. Für eine Kinderfreizeit, für also auch nichts, was zu den Aufgaben gehört, sondern was vielleicht noch zusätzlich ist.
Ja, aber also ich glaube, ehrlich gesagt, also so diese Solidarität im Sinne von, wir sammeln jetzt für unsere Partnergemeinde in Rumänien, die meisten kennen die Menschen da ja nicht persönlich. Und ich glaube eigentlich, dass man, wenn man eine direkte Auswirkung sieht, wenn man wirklich weiß, davon kann jetzt eine Person in meiner Gemeinde, vielleicht meine Nachbarin oder mein Nachbar, ein Jahr von leben und kann sich vielleicht ein paar Träume verwirklichen. Ich könnte mir vorstellen, dass das, dass man da nochmal anders gibt, als wenn das für irgendwie die Diakonie oder für die Bahnhofsmission ist. Ich glaube, dass auch das Gebeverhalten sich ändert, wenn man halt weiß, wohin es geht. Und das ist nicht nur einfach nur eine Einschätzung, die ich mir so denke, sondern das ist, es gibt auch in einigen Gegenden hat man, in einer brasilianischen Stadt hat man zum Beispiel einen Stadtteil mitentscheiden lassen über die Ausgabe der Gelder, also über 10% von dem Haushalt, nicht den gesamten. Und dann haben die da mitgestimmt, dass die Steuern erhöht werden, weil sie mitbestimmen durften, wo das Geld hinfließt. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass das nochmal, dass man nochmal anders, eine andere Bereitschaft hat, auch vom eigenen Geld abzugeben.
Das sind auch wieder mehr als eine Aussage. Bei den Freikirchen erlebe ich, dass die Verbindung zu den Partnergemeinden groß ist, dass die wirklich wissen, wohin das Geld geht und deshalb was dafür geben, weil sie auch schon da waren, weil auch regelmäßig darüber berichtet wird. Und ich finde sehr spannend, das, was du aus Brasilien beschreibst und was ja im Ansatz, ich weiß gar nicht, ob es funktioniert, weil dann sofort Corona kam, mit diesen Budgets in den Ortsbeiräten in Dresden jetzt zumindest neu in der Idee ist.
Na, Johannstift haben wir sowas.
Genau, es war vorher nicht. Das ist seit der letzten Kommunalwahl überhaupt die Möglichkeit, dass Ortsbeiräte über Budgets bestimmen können. Und das wäre ein sehr gutes Stichwort für Gemeinden tatsächlich, ja. Da ein Gremium einzurichten, wo soll Gemeindegeld hin? Nee, aber das hattest du gerade als Beispiel.
Nee, das war kein gewählter Beirat, sondern das war wirklich alle, die wollten, konnten mitbestimmen.
Das kann man ja, könnte man ja auch so einrichten. Wie das läuft, wäre dann ja egal. Könnte man genauso tun. Also alle, die wollen, können darüber mitbestimmen, wo dieses Geld hin soll. Das finde ich eine sehr gute Idee. Das wäre sehr spannend zu gucken, wo das Geld dann hinginge. Und es könnte sein, dass die Kollekte wahrscheinlich auch höher, also die Kollekte, die sagt, am Ende bestimmen wir alle darüber, wo das Geld hingehen soll, die wäre wahrscheinlich höher. Ja. Aber die Kollekte für eine Person, die dann da was von haben soll, wäre, glaube ich, nicht höher.
Ja, okay.
Aber die Entscheidung darüber, was mit Geld passieren soll, in mehr Hände zu legen, auch in kreative Ideen, die fände ich tatsächlich sehr spannend, auch für Kirche.
Ja.
Cool. Also einen zweckfreien Betrag, einen festgelegten Betrag in ein Entscheidungsgremium, wie auch immer das dann sein wird, zu legen. Um zu gucken, was ist denn eigentlich unseren Gemeindemitgliedern wichtig? Was haben wir vielleicht gar nicht im Blick? Das finde ich eine sehr gute Idee.
Ja, das finde ich ein wunderschönes Schlusswort, weil ich das ja auch bei mir in die Gemeinde mitnehmen kann. Dankeschön.
Genau.
Dann bleibt mir nur zu sagen, dass ich dir eine gesegnete Restadventszeit und dann auch Weihnachtszeit wünsche.
Danke. Das wünsche ich dir auch und den Hörerinnen und Hörern.
Genau, und euch allen auch. Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.